war nicht Pergamon. Das war in Alexandria, Nordägypten. Und König Eumenes hatte die glorreiche Idee, er sagte sich, ich besteche den Bibliothekar von dieser Stadt. 15 Euro Mindestlohn, oder er war schon bei 16,50. Ein hübsches Sümmchen Abstandszahlungen, ein Haus und vieles mehr. So weit, so gut. Das Problem war nur, dass der damalige Herrscher von Ägypten seinen Bibliothekar, heißt der Gute, nicht loslassen wollte. Er fand die ganze Geschichte heraus, hat sich furchtbar geärgert, hat diesen Bibliothekar verhaften lassen und das Schlimmste war, er verhängte eine Ausgangssperre mit Zöllen. Nee, das muss hier in unserer Zeit gewesen sein. Die Zölle. Hieß der etwa Donald damals? Donald Eumenes? Man weiß es nicht genau. Das heißt, damit war es vorbei mit der größten Bibliothek. Allerdings, die Gelehrten in Pergamon hatten eine gute Idee. Sie waren kreativ. Das damalige Papyrus, das aus Ägypten kam, diese getrockneten Schilfblätter übereinander gelegt, darauf hat man geschrieben, sie fanden was Neues heraus. Pergamon, Pergament, Häute von Tieren, da wurde einiges noch gemacht und das wurde das künftige Schreibmaterial. Manchmal kommt aus der Not heraus eine kreative Idee. Und Pergamon wurde zwar nie die größte Bibliothek, das blieb immer Alexandria, aber sie sollen über 200.000 Schriftstücke gehabt haben und das war gewaltig für die damalige Zeit. An diese Gemeinde in Pergamon, hier seht ihr es ja, habt es vorhin schon mal gehört, ganz oben geht also dieses dritte Sendschreiben, gut 200 Jahre später. Man weiß nicht, wer diese Gemeinde gegründet hat, auch nicht wann. Vielleicht waren es Christen aus Ephesus oder aus anderen Regionen, aber sie war so wichtig, die Gemeinde, dass eines der sieben Sendschreiben dorthin ging. Bruce hat es gesagt, das erste nach Ephesus, die Gemeinde, die bei allem Guten die Liebe verloren hatte. Smyrna, die bei aller Verfolgung sich sagen lassen durften, fürchte dich nicht. Und Pergamon, das ist die Gemeinde, die in der Gefahr stand, sich mit den Maßstäben ihrer Zeit und der damaligen Welt zu vermischen. Ich lese gleich den Text und ihr werdet feststellen, wie in allen Sendschreiben, da sind einige Worte und Begriffe drin, die die Menschen damals verstanden haben, die für uns heute schwierig sind. Weil wir zum Teil gar nicht genau wissen, was war denn damit gemeint mit diesen Namen, mit diesen Begriffen. Und wir werden heute Morgen uns darum ein bisschen durchwühlen und arbeiten und gucken, was haben die einzelnen Begriffe bedeutet. Und gibt es Parallelen hier und da? Offenbarung, Kapitel 2, Abvers 12. Dem Engel in der Gemeinde Pergamon schreibe, das sagt, der hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, dort, wo der Thron des Satans ist. Und doch hältst du an meinem Namen fest, und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich doch gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der von Balak lehrte, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße, kehre um. Wenn nicht, werde ich über dich kommen und gegen dich streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Doch wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna. Ich will ihm geben einen weißen Stein Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt, nur der, der ihn empfängt. Ach, Bruce, darf ich? Dankeschön. Ich möchte noch einmal beten, wir bleiben sitzen. Vater im Himmel, du kennst uns. Du weißt, was uns bewegt, auch heute Morgen. Wir wollen beten, Herr, dass dein Wort, das, was wir daraus hören und wenn wir darüber nachdenken, uns ganz persönlich etwas zu sagen hat, dass wir gestärkt, ermutigt, vielleicht mit Korrektur wieder nach Hause gehen. Lass uns all das zurückstellen, was uns vielleicht bisher bewegt hat, auf dein Wort hören. Segne auch die Kinder und sei jetzt besonders mit ihnen. Amen. Es sind vier Gedanken oder vier Aspekte, da stehen sie schon. Christsein ist überall möglich. Christsein ist mancherorts schwerer. Christsein heißt an Gott, an Christus festhalten. Christsein heißt mit Verheißungen und Belohnungen zu rechnen. Das sollen so die vier Gedanken sein, die uns ein bisschen begleiten durch dieses Schreiben nach Pergamon. Es gibt tropische Pflanzen, die würden in der Arktis eingehen. Es gibt Tiere aus vielen Regionen der Welt, die würden in der Arktis eingehen. Und es gibt Tiere aus der Arktis, nicht nur der Eisbär, die würden in warmen Regionen eingehen, einfach weil sie die klimatischen Verhältnisse nicht vertragen würden. Anders soll es im christlichen Glauben sein. Christsein ist überall möglich. Nicht abhängig vom Lebensraum und den Umständen, obwohl das natürlich prägend und entscheidend ist. Wenn man so durchs Alte Testament liest, da begegnet man einigen Beispielen. Da ist ein Mann mit Namen Obadja, ein Hofmeister, ziemlich einflussreich. Und er arbeitete zur Zeit, als Ahab König war und seine Frau Isabel. Die beiden kennt man, die strotzten vor Ungerechtigkeit. Die verfolgten damals alle Propheten Israels und haben sehr viele getötet. Da gab es nicht nur einen, da gab es regelrechte Prophetenschulen. Und die wurden verfolgt. Und dieser Obadja war ein gottesfürchtiger Mann und er versteckte 100 von diesen Propheten und Prophetenschülern in verschiedenen Höhlen und er versorgte sie auf eigene Rechnung. Das heißt, Christsein ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man lebt. Aber da liest man auch von Nehemia, einem Mundschenk, von Josef im Gefängnis, von Daniel, einem Berater des Königs. Und alle lebten in äußerst schwierigen Umständen. Das heißt, unsere Lebenslage ganz persönlich, unser Beruf dort, wo wir leben, die Familie, in der wir sind, das kann ganz unterschiedlich, schöner, herausfordernder oder auch schwieriger sein. Und doch soll Christsein überall möglich sein. Und das Schöne ist, dass dieser Brief auch damit beginnt. Ich weiß, wo du wohnst. Und damit ist nicht die Adresse gemeint, sondern die Umstände. Ich weiß, wie es dir geht. Ich kenne die Herausforderungen, die dir ständig begegnen. Vielleicht in der Schule, vielleicht in der Familie, womöglich am Arbeitsplatz. Ich weiß, wo du wohnst. Ein Bibelausleger, William Barclay, sagte einmal, nicht Flucht, sondern Überwindung lautet unser christlicher Lebensgrundsatz. Vielleicht denkt der eine oder andere woanders. Unter anderen Umständen wäre alles viel leichter. Wenn die Menschen netter wären oder freundlicher, dann wäre alles viel leichter. Ja, mag sein. Aber Christen sind herausgerufen, dort zu sein, wo sie hingestellt wurden. Wären sie weggelaufen, ständig wäre es viel schwieriger gewesen, das Evangelium dorthin zu bringen. Manchmal zeigt sich erst nach langer Zeit, welche Veränderung du und ich vielleicht gebracht haben, weil wir für eine bestimmte Zeit da waren, wo wir hingestellt wurden. Christ sein, Christus bekennen, soll überall sein. ist überall möglich. Zweitens, keine Frage, Christsein ist mancherorts wesentlich schwerer. Im Brief an die Gemeinde in Pergamon, da wird das ja angesprochen, der Thron des Satans. Wir kommen gleich drauf, vielleicht nicht die Antwort zu finden, aber einige Möglichkeiten davon aufzudecken. Jemand sagt hier einmal, da wo Gott eine Gemeinde baut, da baut der Satan eine Kapelle daneben. Da, wo etwas aufbricht, beginnen nebendran direkte Herausforderungen und Schwierigkeiten. In Pergamon muss es sehr heftig gewesen sein. Ralf, du hast mir vorhin erzählt, das Pergamon-Museum in Berlin. Da spürt man ein wenig von dem, was dort war, der Thron des Satans. Vier Möglichkeiten. Nicht, dass das die Antwort war, sucht euch selbst raus. Der erste Aspekt mag sein, in Pergamon gab es eine große jüdische Gemeinde, hat nichts mit Judenhass zu tun, aber eine große, einflussreiche jüdische Gemeinde, sehr angesehen. Und es scheint, dass in dieser Zeit die Angriffe von dort gegenüber den Christen sehr heftig waren. Und wenn ihr durch die 7-Cent-Schreiben lest, das ist nur eine Möglichkeit, wird immer wieder Folgendes angesprochen. In der Gemeinde Sardes, die Synagoge des Satans. In Pergamon, der Thron des Satans oder dort, wo Satan droht. Thyatira, nächsten Sonntag, die Tiefen des Satans. Philadelphia. Und sie schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden, aber sie sind es nicht. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie sich auf etwas ganz anderes bezog, dieser Thron des Satans, nämlich auf den damaligen Zeus-Altar. Der steht im Pergamon in Berlin, zumindest ein Teil davon, nachgebaut. 300 Meter hoch auf einem Hügel war eines der damaligen 7 Weltwunder. Von morgens bis abends stieg Rauch auf von Tieren, die geopfert wurden. Und von Weitem sah man das und es sah aus durch seine Dreiecksform wie ein riesiger, gewaltiger Thron. Sieht man im Pergamonmuseum in Berlin. Der Thron des Satans mag ein drittes gewesen sein. Es gab noch einen anderen, sehr bekannten heidnischen Tempel, das Heiligtum der Asklepios, dem Gott der Heilkunde, wurde in Pergamon besonders verehrt. Damals kombiniert mit einem Schlangenheilkult, über 200 Heiligtümer in der ganzen Welt. Das Problem war, dass Asklepios den Beinamen Soter hatte. Das heißt Heiland oder Erlöser. Eine gute Sache, bis heute ein Symbol bei Ärzten, seht ihr an den Autos oder Asklepios-Klinik. Aber in der damaligen Zeit eben diese Verbindung, dass dies der Heiland oder Erlöser wäre, ein Wunderarzt, eine Wunderheilung. Und der vierte und letzte Gedanke, es mag sein, dass sie sich auf den Kaiserkult bezog. Einmal im Jahr mussten die Christen im Römischen Reich vortreten, Weihrauch opfern und die Worte sprechen, der Kaiser ist Herr. Dann bekam man ein unterschriebenes Zettelchen und dann konnte man wieder ein Jahr tun und machen, was man wollte. Aber das eine Mal im Jahr musste man das tun und die Christen waren dazu nicht bereit. Der Herr war allein Jesus Christus. Und Pergamon war ein Stück im Osten, ein Zentrum des Kaiserkultes. Was immer es war, eins von diesen 4 Bereichen oder von allem etwas. Es war ein Zentrum der Anfechtung und der Herausforderung für die Christen der damaligen Zeit. Es war gegen sie gerichtet. Sie mussten sich damit konfrontieren lassen und damit auseinandersetzen. Aber ganz offensichtlich heißt es ja, ihr seid treu geblieben in all diesen Herausforderungen. Das ist das Phänomen in allen Sendschreiben. Die Christen waren in vielen Bereichen treu, nur eines heißt es im Epheserbrief, du hast die Liebe verlassen. Oder in Pergamon, nur eines, du hast dich mit dem Zeitgeist, mit den Dingen dieser Welt auf eine Stufe gestellt. Übrigens am Anfang des Schreibens, habt ihr es gelesen, das bezieht sich auch auf Kapitel 1, da sagt der, der das zweischneidige Schwert hat, das Recht des Schwertes hatte immer der Statthalter, auch in Pergamon. Der konnte selbst entscheiden, wer leben darf oder wer stirbt, ein Richter bis zur letzten Konsequenz. Und darum schreibt Jesus, das ist ja in jedem der Sendschreiben, stellt er sich vor, ganz oben in der Überschrift, wer er ist. Er sagt, ich habe das letzte Recht des Schwertes. Am Ende entscheide ich über alles. Aber trotzdem, bei allem, wo sich die Christen von fern gehalten und durchgesetzt haben, gab es ein Problem. Aber bleiben wir noch bei dem Gedanken, ist mancherorts schwieriger. Die Christen lebten also in einem Schmelzofen des Widerstands, des Satanismus, was immer dazu gehörte. Ich weiß, wo du wohnst. Ich kenne deine Umstände. Es ist mir vertraut, womit du und ich ständig konfrontiert werden. Es ist ein tröstendes Wort. Jesus ist deine und meine Lage nicht fremd. Er weiß, was nächste Woche vielleicht auf dich zukommt. Er weiß, womit du dich gerade auseinandersetzt. Das gilt für alle unsere Lebensbereiche. Mir war immer ein Vers im Korintherbrief, 1. Korinther 10, 13, eine unglaubliche Hilfe in den ersten Jahren meines Christseins. Ich litt unter schlimmen Angstzuständen. Ich konnte abends das Licht nicht ausmachen. Ich konnte nicht im Dunkeln schlafen. Ich konnte nicht in den Keller runtergehen, alleine. Hatte immer Angst, undefinierbare. Das hing mit meiner Vergangenheit, mit den Drogen zusammen. Und dann war ich Christ und eines Abends habe ich gesagt, ich muss das mal schaffen. Licht ausschalten, Dunkelheit aushalten. Heute kann man drüber lachen, damals nicht. Licht ausgemacht, es hat irgendwas geraschelt, Licht angemacht. Dann habe ich gesagt, Herr, egal was passiert, du bist Herr, Licht ausgemacht mit Herzklopfen. Aber Jesus ist Herr. Licht ausgelassen. Ja, ich arme. Das war eine wichtige Lektion. Im ersten Korintherbrief steht nämlich, und das hat mir so geholfen, es gibt keine Versuchung, die über eure Kraft geht. Aber Gott macht es so, dass die Versuchung ein Ende gewinnt, dass ihr es ertragen könnt. Es gibt nichts, das über eure Kraft geht. Christsein ist überall möglich. Christsein ist an manchen Orten schwerer. Christus heißt an Christus festhalten. Da haben die Christen in Pergamon das alles überwunden und sich damit auseinandergesetzt, aber an Christus festgehalten. Und dann heißt es trotzdem, einiges habe ich an euch auszusetzen. Bei euch gibt es Anhänger der Lehre Bileams. Der stiftete Balak, den König der Moabiter, an, Israel zur Sünde zu verführen, Götzenopferfleisch zu essen, Unzucht zu treiben. Solche Leute gibt es bei euch. Auch die, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, ganz Ähnliches. Bileam, Altes Testament, viertes Buch Mose, war ein spirituell begabter Mann. Die Israeliten damals auf der Wüstenwanderung kamen durch das Reich der Moabiter und der König der Moabiter, dieser Balak, hat sich bedroht gefühlt. Und er suchte jemanden, der die Israeliten verfluchen kann. Und er holte sich diesen Bileam bei und stellte ihn auf verschiedene Ecken der Berge ringsrum und der Bileam musste feststellen, geht nicht. Gegen viel Geld, ich kann sie nicht verfluchen, denn Gott lässt sich von seinem Volk nicht trennen. Und dann hat am Ende Bileam einen teuflischen Plan. Er macht es ganz anders. Er empfiehlt dem moabitischen König und sagt, weißt du was? Richte doch ein Riesenfestival, ein Fest aus. Zu Ehren irgendeines Götters, aber richtig toll, Manjare, Essen, Spanferkel, Schwein am Spieß und was nicht alles. Und die schönsten Frauen schickst du nach vorne. Das ist damit gemeint. Diese Feste hatten oft mit Unmoral, mit Sex zu tun. Und viele scheinbar der jungen Männer Israels konnten dieser Versuchung nicht widerstehen. Sie machten einen Kurzurlaub von Gott, nur mal so rausschauen. Und viele kamen nicht mehr zurück. Das Wort Gottes wurde nicht mehr ernst genommen. Das Dilemma in Pergamon war, dass wohl einige der Christen, den Biliam gab es schon lange nicht mehr, aber an dieser Doppelmoral, an diesem zweigleisig Leben irgendwie festgehalten haben. Christus hier plus irgendwas anderes. Im Buch Hohelied, wir haben das kürzlich gelesen, Maria und ich, wir lesen immer so durch die Bibel jedes Jahr zusammen. Hohelied 2,15, da heißt es, fangt die kleinen Füchse, denn sie verderben den Weinberg. Mitten aus dem Zusammenhang gerissen, ich weiß. Aber sind es nicht oft die kleinen Dinge, die uns in Probleme bringen? Sind es nicht oft so die kleinen Sünden, die in unser Leben treten? Nicht die großen. Es fängt so ganz klein an. Es ist nicht gleich der Ehebruch. Es sind erst die prickelnden kleinen Gedanken und Blicke, die kleinen Füchse. Haben sich solche kleinen Füchse in dein Leben eingeschlichen? So ganz langsam, nur so ein bisschen, nicht so offensichtlich. Da gibt es auch dieses scheußliche Experiment mit Fröschen, weiß nicht, habt ihr vielleicht schon gehört, in kochendes Wasser, die springen raus, solange sie können. Und dann hat man sie in lauwarmes Wasser getan und das Wasser langsam erhitzt. Sie haben es nicht gemerkt. Bis sie tot waren, haben sie auch nicht mehr gemerkt. Weil Versuchung, Anfechtung auch zur Sünde hin kommt oft so ganz langsam, so unscheinbar. Man scheint es gar nicht zu merken, es scheint gar nicht weh zu tun. Anstatt zu kämpfen, sich mit Feinden auseinandersetzen, arrangiert man sich. Vor Jahren habe ich ein Buch gelesen, Strategien für eine bessere Welt von Joachim Kochlovius. Die Älteren unter uns haben den Namen vielleicht schon gehört. Und er sprach davon oder schreibt darüber, dass vieles in unserer Zeit seinen Ursprung viel weiter zurück hat. Vieles, was in unser Denken so normal ist, geht ganz weit zurück, zum Teil auf kluge Leute. Ja, nicht immer nur auf kluge, aber auch auf kluge. Er geht bis ins Mittelalter zurück und er sagt, da fing man an, mehr und mehr das Ganzheitliche unseres Denkens zu trennen. Da war Gott und da war der Mensch und die Philosophie. Der sogenannte Humanismus, Descartes, den Namen habt ihr vielleicht schon gehört. Der menschliche Intellekt ist die letzte Instanz. Wahr ist nur, was ich denken kann, ist ein Problem. Der wusste nichts von Fernsehen und Handy und Internet und Flugzeugen, konnte alles nicht denken. Das heißt, es war nicht wahr. Er hat nur nicht weit genug gedacht. Bitte, das ist jetzt sehr oberflächlich. Ich habe nur ein paar Zitate rausgeschrieben. Immanuel Kant reduziert die Wirklichkeit auf die durch unsere Sinne erfahrbare Welt. Man kann nichts Endgültiges über Gott sagen. Jeder ist seines Glückes Schmied. So geht es immer weiter. Die französische Revolution setzt die Gesellschaft zum Maßstab. Nietzsche, oh, mit dem hatte ich zu tun gehabt. Nicht persönlich, der war schon tot. Aber ein Nachbarfreund, mit dem ich über Jesus reden wollte, der zitierte immer den Nietzsche. Und an der Kirchenwand in Hanau, wo wir lebten, war ein kluger Satz, hat einer hingespräht, Gott ist tot, Nietzsche. Und drunter hat einer geschrieben, Nietzsche ist tot, Gott. Ich war das nicht, möchte ich betonen. Aber so geht das immer weiter. Gottgewollte Normen gibt es am Ende nicht mehr. Und in der Zeit leben wir, wo die Mehrheit oft so ganz andere Dinge sagt, wo das Fundament eben nicht mehr Gottes Wort, die Bibel ist. Ich meine nicht engstirnig. Wir sollen und wir müssen denken, auch in Glaubensfragen. Aber entscheidend wird immer sein, ist es der Zeitgeist, das Denken der großen Mehrheit, die unseren Glauben bestimmt, oder ist es mein Glaube, der alles andere bestimmt oder daran misst? In Pergamon, da gab es einen mit namens Antipas, das ist auch dieses Zitat, was auch angeführt wird, der Legende nach war das ein Bischof oder zumindest ein sehr bekannter Christ, der wegen seines Glaubens getötet wurde. Aber nicht einfach getötet, man hatte damals einen Stier aus Metall gemacht und hat den erhitzt, bis der, in dem Fall Antipas oder wer immer da drin war, am Ende zu Tode gegrillt war, im wahrsten Sinn des Wortes. Und er sagt, selbst da habt ihr am Glauben festgehalten. Eine neuere Geschichte, die mir gut fiel, 1886, Königsgrätz, Böhmen, erinnert ihr euch, Geschichte, da war was. Preußen gegen Österreich. 10 Kilometer lang war das Schlachtfeld, 5 Kilometer breit, 440.000 Soldaten, ungefähr gleich groß, beide Heere. Innerhalb eines Tages gab es an die 50.000 Tote, Tausende von toten Pferden, unglaublich viele Menschen, die verwundet und verletzt wurden. Und jetzt die Begebenheit, die eine kleine. Die Preußen, die die Schlacht gewonnen hatten, fanden einen schwer verwundeten österreichischen Offizier in einer dreckigen Mulde liegen. Offizier, das heißt, man hätte ihm geholfen, aber er lehnt ab, er will nicht. Lasst mich sterben. Man sah, er war schwerst verwundet, er würde sowieso sterben. Als er tot war, einige Stunden später, hob man ihn tatsächlich raus aus diesem Schlammloch. Und da sah man den Grund, warum er nicht vorher Hilfe haben wollte. Unter seinem Körper, zusammengerollt und geknittert, lag die Fahne seines österreichischen Regiments. Er wollte nicht, dass diese Fahne in die Hände der Preußen kommt. Kam sie zwar später, aber da wollte er es noch nicht. Bis zuletzt stand er für das ein, was ihm wichtig war. Und es wird berichtet, dass die Preußen diese Fahne nahmen, aber nicht als Siegestrophäe, sondern den gefallenen Offizier der Österreicher in die Fahne einwickelten, mit allen militärischen Ehren begraben haben. Fand ich sehr beeindruckend, wo jemand für seinen Glauben steht und daran festhält. Verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, heißt es im Glauben. Christsein ist überall möglich, mancherorts schwerer. Heißt an Christus festhalten, und der letzte, ein kurzerer Gedanke, Christsein heißt mit Verheißungen und mit Belohnung zu rechnen. Wer überwindet, bekommt das verborgene Manna zu essen. Manna. Gab es doch so ein Lied, aber das war nicht mit Manna. Manna, Manna. Aber damals, als Israel das bekam, während der ganzen Wüstenwanderung, hatte man einen Teil des Mannas in eine Schale gelegt und in den Tempel, in die Bundeslade hineingestellt. Als im 6. Jahrhundert die Babylonier den Tempel zerstören, so die Tradition zumindest, soll der Prophet Jeremia diesen Krug mit Manna genommen haben und irgendwo am Berg Sinai in eine Felsspalte gesteckt haben. Das glaubte man zur Zeit Jesu. Und man war überzeugt, wenn Christus, wenn der Messias einmal kommen würde, dann würde er auch dieses Manna mitbringen. Das stand für ein Zeichen vollkommener Gemeinschaft mit Christus. Aber noch beeindruckender und damit zum Schluss. Wer überwindet, bekommt einen weißen Stein, auf dem ein neuer Name geschrieben ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Übrigens damals, in der Antike, da gab es das öfter, schwarze und weiße Steine. Leute haben ihren Tag danach bewertet. Immer wenn was gut war, klick, ein weißer Stein. Wenn der Tag echt mies war, klick, ein schwarzer Stein. Und wenn die Woche rum war, hat man geguckt, wie war die Woche? Mehr schwarz oder mehr weiß? Tatsächlich. Sollte man manchmal machen, weil wir manchmal uns von einer Kleinigkeit den Tag verderben lassen, anstatt zu gucken, wie viele weiße Steinchen, die echt gut waren, gab es denn? Aber weiße Steine, neuer Name, wurden auch bei Gericht benutzt. Das heißt, am jüngsten Gericht, jetzt habe ich keinen dabei, aber wenn ihr demnächst im Urlaub seid, guckt mal am Strand oder wo immer ihr seid, ob ihr einen schönen weißen Stein findet. Nehmt ihn mal mit. Denn wer vor Gericht solch einen weißen Stein bekam, war vom Gericht freigesprochen worden. Und in der Ewigkeit am jüngsten Gericht haben wir so einen weißen Stein von Christus, auf dem ein neuer Name steht, wie wohl dein oder mein Name lauten wird? Ich bin mal gespannt. Und wenn der aufleuchtet und hochgehalten wird, sind wir freigesprochen. Und übrigens auch Gladiatoren in Rom bekamen weiße Steine. Die kämpften normalerweise bis zum Tod, aber die, die besonders gut gekämpft hatten, eine glänzende Laufbahn, wie man so schön sagt, die bekamen auch einen weißen Stein nach einiger Zeit. Da waren zwei Buchstaben drauf eingraviert oder draufgeschrieben. Spectatus. Er hat sich bewährt. Und wer so einen Stein hatte, mit SP, der musste nie mehr kämpfen. Er hatte sich bewährt. Paulus schreibt das. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Künftig bekomme ich die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird an jenem Tag. Nicht aber mir allein, sondern all denen, die seine Erscheinung lieb haben. Kannst du mir meine Bibel geben? Christsein ist überall möglich. Christsein ist an manchen Orten schwieriger. Christsein heißt an Christus festhalten. Christsein heißt mit Verheißung und Belohnung rechnen. Lasst euch euer Ziel nie verrücken. Da schreibt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und trotzdem hältst du an meinem Namen fest. Du hast den Glauben an mich nie verleugnet. Auch nicht als Antipas, mein treuer Zeuge, getötet wurde, dort, wo der Satan wohnt. Und doch habe ich einiges gegen dich. Du hast manche, die sich an die Lehre Biliams halten, der dem Balak lehrte, die Israeliten zu verführen vom Götzenopferfleisch und Hurerei. So hast du auch einige, die sich an die Lehre der Nikolaiten halten, ist was Ähnliches. Tue Buße. Wenn nicht, komme ich über dich und kämpfe gegen dich mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, höre, was der Geist euch sagt. Wer überwindet, dem gebe ich vom verborgenen Manna und gebe ihm einen weißen Stein. Und darauf steht ein neuer Name, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Wir singen ein Lied, das ist schon ein bisschen älter, von einem Mann namens Sadhu Sudha Singh heißt er, ein Inder. Der wurde nur 40 Jahre alt, ein Missionar. Und er ist irgendwie verschwunden. Im 40 Jahre war er alt, im Himalaya. Keiner weiß, wo er ist. Damals nicht, man hat ihn nie gefunden. Wahrscheinlich wurde er umgebracht. Aber er hat immer Jesus Christus bezeugt. Und auf ihn geht mit dieses Lied zurück. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus.